Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Wenn deine Beine hören niemals auf, wir machen Giro, wir machen Giro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Mir zugeschaltet im Fernstudio in Köln. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Tanja Ehrer.
Bist du nicht eher im Fernstudio und ich bin im Heimstudio?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe da was verdreht gerade.
Rick hält sich nämlich aktuell, und das hat schon für Konfusion in dieser Woche gesorgt, in Portugal auf. Und ohne, dass er es gemerkt hat, gibt es eine Stunde Zeitverschiebung. Und ich hatte am Dienstag nach der Arbeit genau so einen Timeslot von 1,5 Stunden, wo wir den Podcast hätten aufnehmen können. Und ich habe geschrieben, du, ich komme ein bisschen später aus dem OP, ich bin ein paar Minuten später dran. Dann schreibt mir Rick, kein Problem, ich gehe jetzt noch eine Stunde aufs Rad und bin dann bereit. Und ich denke mir nur so, nee, das kommt gar nicht hin. Ich glaube, der vertut sich in der Zeit. Und weil Lennart ja gerade auch da ist, wo du bist, ist der Groschen bei mir relativ schnell gefallen. Und deshalb sind wir jetzt heute dran und 2 Tage später damit. Aber es ist noch, würde ich sagen, Anfang Dezember, auch wenn schon das 2. Kerzchen auf dem Adventskranz leuchtet.
Genau, unsere allererste Dezemberfolge. Bei mir war dann witzig, weil ich bin dann Fahrrad gefahren. Und so hier, wo wir sind, wir sind so ein bisschen auf dem Berg. Das heißt, man kann nur so runterfahren. Also unten ist man relativ schnell, aber als ich dann unten war, habe ich dann die Nachrichten geschaut und war so, yo, jetzt komme ich auch nicht mehr so schnell zum Hotel. Also der Zeitslot, den du angegeben hattest, der war dann leider vertan, aber gut. Jetzt schaffen wir es 2 Tage später aufzunehmen.
Aber fangen wir doch erstmal kurz vorne an. Warum bist du in Portugal?
Ich mache hier Urlaub.
Rick und ich haben nämlich sozusagen Rollen getauscht. Das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch mit Lennart. Früher bin ich im Dezember ins Trainingslager zu Canyon SRAM. Und jetzt sind Rick und Lennart beim Trainingslager Canyon SRAM. Also ganz witzig, einfach so eine ganz verkehrte Welt. Und vor allem seid ihr bei der Swift Academy, richtig?
Ja, die war am ersten Tag, als ich angekommen bin. Also ich bin mal wieder, dafür ist es gerade wirklich sehr spannend. Ich bin natürlich nicht im Urlaub. Ich bin, wie es typisch ist im Dezember für alle großen Radsportteams, die sind alle im Trainingslager. Und ich bin hier bei dem Team vom Ronny Lauke, vom Team Canyon SRAM Sonderkrypto, wie es ab dem nächsten Jahr heißen wird. Ab 2025 sozusagen im 1. Dezember Trainingslager. Und ich darf noch nicht allzu viel verraten, warum ich hier bin, aber
wie immer.
Aber trotzdem kann ich ja so ein bisschen erzählen, wie meine Eindrücke sind von dem Sportlichen. Ich kann schon mal einen ersten Hint geben. Jetzt kommt ein Banger direkt zum Anfang der Folge.
Ja, eigentlich hat Rick bei der Swift Academy mitgemacht, weil er hat sich's anders überlegt und will doch wieder Radprofi werden.
nee, das nicht. Zum Glück nicht. Aber ich sag mal so. Ich kann auch nicht zu viel verraten, was ich hier mache und was im Hintergrund so los ist. Ich kann aber so viel sagen. Ich würde vielleicht schon mal dem Rick Zabel YouTube-Account folgen. Da würde ich vielleicht schon mal reinfolgen, weil dann werdet ihr auf jeden Fall nichts verpassen. Und ich freue mich auch richtig doll, weil das sind jetzt auch hier so die letzten Züge. Es dauert noch so 2 Wochen, 2, 2,5 Wochen. Dann gehen die ersten Teaser online. Und dann 2025 kann ich dann endlich mit meinem Projekt, wo wir so lange schon dran planen, seit über einem Jahr um die Ecke kommen. Da freue ich mich sehr drauf. Und deswegen bin ich aber auch hier.
Das heißt, pünktlich als Weihnachtsgeschenk sozusagen kommen die ersten Teaser von dir?
Kurz nach Weihnachten.
Kurz nach Weihnachten. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt.
Genau, zwischen den Jahren. Aber trotzdem, das liebe ich schon sozusagen an diesem neuen Projekt, dass ich das so Möglichkeiten erschaffen wie jetzt hier gerade. Wir sind am Sonntag hier hingeflogen und morgen fliegen wir zurück. Wir haben zum Glück gibt's Direktflüge von Köln nach Faro. Das ist sehr dankbar. Was leider gar nicht dankbar ist, sind die Uhrzeiten. Also der Hinflug war um 6 Uhr und morgen geht der Flug um 5.50 Uhr. Das heißt, das ist so richtig, Also das weiß ich auch nicht, warum man das macht. Es ist halt immer so um 3.30 Uhr oder 4 Uhr aufstehen, wenn man dann, wenn man seinen Flug erwischen will.
Witzig, weil Lennart meinte gestern noch so, ja, wir bleiben vielleicht einen Tag länger, um noch ein bisschen Content zu machen. Und dann hat er gerade eben geschrieben, ich komme doch schon heute, weil morgen fliegen würde bedeuten, dass ich um 3.30 Uhr aufstehen muss.
Exakt, genau den Flug habe ich. Aber dafür habe ich wenigstens einen Direktflug und Faro ist hier um die Ecke, das ist gut. Aber wie gesagt, ich habe es auf dem Hinflug schon mitgemacht am Sonntag. Wir sind dann hier irgendwann um 9.30 Uhr im Hotel aufgeschlagen und ich war eigentlich den ganzen Tag Fritte. Ich war den ganzen Tag im Arsch. Also es war eh eher so als Ankommensplantag gedacht und sich mal einen Überblick verschaffen, was hier so alles passiert. Aber wir haben wirklich auch nicht mehr geschafft, irgendwie groß was umzusetzen von dem, was wir uns vorgenommen hatten, weil wir einfach den ganzen Tag irgendwie halt wie so ein Katergefühl hatten. Ne? Naja, und das wird mich morgen dann in Köln auch wieder erwarten. Aber
ja, sag du. Ich wollte nur sagen, wir können jetzt eigentlich so richtig den Podcast zum Number One Medium machen, wenn du dich was trauen würdest und hier die Swift Academy Sieger liegen würdest.
Ja, ich kenne ja nur die weibliche Siegerin.
Ja gut, reicht ja, um richtig zu liegen.
Also ich sag mal so, mein Ankommenstag war der Finaltag, wo die Tests gefahren worden sind und ich war auch bei der Swift Academy Gewinnerin bei der Auswahl dabei. Das durfte ich mir live angucken. Und Bess ist hier meine, also ich muss sagen, vor Bess habe ich wirklich Respekt. Das ist so meine Ansprechperson. War die schon im Team, als du da warst? Ja, ne?
Ja, ja. Bess ist seit Beginn an. Die hat als Physio angefangen im Team und ist jetzt mittlerweile zwischen Co-Owner, glaube ich, und Mädchen für alles einfach die das Brain, glaube ich, hinter Canyons Ram. Ohne Ronny jetzt zu nahe zu treten.
Ja, und Ronny ist das Model. Ronny ist Gesicht.
Genau.
Gesicht der Mannschaft. Nein, und ich muss sagen, Bess, die hat auf jeden Fall, also ich habe selten so Respekt vor einer Frau gehabt wie vor der. Die macht richtig Ansagen. Die ist richtiger Chef. Die ist richtiger Chef.
Das kennst du von den Frauen in deinem Privatleben, Umfeld nicht, ne?
Nein, du drehst mir doch schon wieder das Wort im Munde um, aber nein, ich meine, die ist richtig auf Zack, die Frau. Also
das macht's nicht besser.
Wir drehen hier was, weißt du? Und da habe ich aber, ich habe so viele Sachen zu beachten, was wir nicht drehen dürfen und so. Also die Videos, die wir hier drehen, die erscheinen dann so Ende Januar, würde ich schätzen. Und die Swift Academy Gewinnerin kommt ja erst Anfang Februar. Das hat uns halt auch so voll vor Probleme gestellt, weil die halt schon überall jetzt dabei ist, wir die aber halt nie zeigen dürfen, weil sonst liegen wir ja in den Videos, in den YouTube-Videos. Von daher, naja.
Das war auch damals echt mit die schlimmste Zeit. Bei mir war das zum Glück nur, waren es 2 Wochen, glaube ich. Aber so 2 Wochen, wo man wusste, dass sein Leben sich jetzt komplett ändert, aber man durfte mit niemandem drüber sprechen.
Und ich meine, guck mal, wir haben jetzt Mitte Dezember und es wird irgendwie, glaube ich, Mitte Februar gelauncht.
Ja,
so, warum dauert das so lang, hä?
Das ist krass. Also ich glaube, mittlerweile hängt da halt noch viel, oder ist halt noch viel, viel größer geworden. Aber ich fand schon die 2 Wochen hart. Und also mir vorzustellen, dass man das 3 Monate machen muss, das ist krass.
Aber es war dann halt auch irgendwie interessant zu sehen, dass, also hier waren es ja jetzt 4 Finalistinnen, die im Trainingslager eingeladen worden sind. Und die haben dann halt die 4 Trainingstage mitgemacht und da hatten halt jeden Tag noch ihre Tests und ihre Challenges. Und dann war halt diese, so ein bisschen wie bei DSDS, wenn dann so die Gewinner und Gewinnerinnen verkündet werden. Es war auch genau so, der Presenter hat eine viel zu lange Pause gelassen, gewonnen hat. Und dann hat so 20 Sekunden Pause, so, ja, Digga, sag doch jetzt. Und dann hat natürlich die Siegerin sich mega krass gefreut. Und dann am nächsten Tag sind wir aufgestanden und die ist jetzt einfach so Teammitglied. Und die anderen 3 hat man nie wieder gesehen. Die sind dann so im nächsten Flug nach Hause geschert worden, so, tschüss. Das war so mein Eindruck. Ja.
Ja, ich weiß auch noch, wie heute, als wäre es gestern gewesen, sagt man, als es dann verkündet wurde und dann hatten wir noch einen Abend da, bei mir war das Trainingslager ja in Koblenz, in Boppard, glaube ich. Und dann war so, ja, okay, jetzt fährst du nach Hause. Ich bin halt mit dem Zug hingefahren und dann auch wieder mit dem Zug zurück. Ronny hat mich dann mit dem Auto zur Bahnhaltestelle gebracht und ich habe so eine große Tasche mit Radklamotten mitbekommen. Und dann stand ich so an dieser Zughaltestelle irgendwo bei Koblenz und dachte mir so, ja, krass. Also, ja,
ich hab's geschafft.
Ich bin jetzt Radprofi. Ich darf es keinem sagen. Ich stehe jetzt hier mit dieser fetten Oakley-Tasche, die mehr kostet als der Großteil der Radklamotten, die ich besitze. Also allein die Tasche, geschweige denn die ganzen Raffa-Sachen, die da drin stecken. Und dachte mir so, ja, ich wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und da konnte ich auch zum ersten Mal nachvollziehen, bei so Fernsehshows sagen die Leute ja immer so, ja, ich kann das noch gar nicht begreifen und ich brauche, glaube ich, erstmal eine Zeit, bis ich das verstehe, was jetzt passiert ist. Und da dachte ich mir so, ja, jetzt verstehe ich, glaube ich, was die meinen, weil irgendwie deine Emotion kommt irgendwie gar nicht hinterher. Ganz wild.
Ja.
Da werde ich noch ganz, ganz wuschig, wenn ich da dran denke.
Ja, nee, genau. Und ansonsten ist halt hier ganz normales Trainingslagerleben, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich es sehr, sehr interessant finde, so als ehemaliger Männerradprofi in einem Frauenradsportteam zu sein, weil, ich sag mal, von den Abläufen und von der Professionalität ist ja doch alles gleich, aber so das Miteinander und einfach so wie so, also so Männer Dynamiken und Frauendynamiken ist dann doch interessant zu beobachten, wie das dann doch irgendwie ein bisschen anders ist und und auch an sich das Training, also ich durfte beim Training mal mitfahren, ich durfte eigentlich so auch in mir alles anschauen, jede Rolle und alle Insights und Behind the Scenes und es ist sehr, sehr interessant.
Aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich war ja, also ich meine, ich kenne ja eigentlich fast nur die Frauenseite und habe mir gerade gedacht, ich fände es interessant, jetzt nochmal in ein Frauentrainingslager zu gehen, weil ich ja auch einfach bei Eindrücken bei der Tour de France zum Beispiel gemerkt hat, dass sich schon extrem viel nochmal getan hat in den letzten 2 Jahren. Und wenn du jetzt sagst, so ja, es ist von der Professionalität her genauso wie beim Männertrainingslager. Ich war ja beim Männertrainingslager dabei bei IF. Und da dachte ich mir so, boah krass, es ist nochmal ein ganz anderes Level. Das heißt, eigentlich muss sich halt wirklich richtig viel getan haben, so in den letzten 2, 3 Jahren, dass du jetzt halt sagst, ist eigentlich wie bei Männertrainingslagern und ich vor 2 Jahren bei einem Männertrainingslager dachte, boah krass, da kann Frauenradsport noch gar nicht mitspielen in der Liga. Also es hat sich wirklich angeglichen dann.
Ja, total. Also es ist super professionell hier, macht auch echt Spaß dabei zu sein. Also Werbung. Tanja und ich freuen uns auch in dieser Folge, Woop als unseren Partner begrüßen zu dürfen. Falls ihr noch keine Mitgliedschaft habt, jetzt ist wirklich ein perfekter Zeitpunkt, denn ihr könnt jetzt noch schnell 10% und die Versandkosten sparen bei dem Weihnachtssale von Woop. Dafür geht ihr am besten einfach in die Shownotes und klickt auf den Link, der da hinterlegt ist, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Für alle Woop-Mitglieder habe ich auch noch echt eine coole Funktion, die es gerade gibt, nämlich den Jahresrückblick. Wenn ihr schon einen Woop habt, dann könnt ihr einfach mal jetzt euer Jahr analysieren, beziehungsweise macht das die App für euch und ihr könnt euch einfach die Analyse anschauen. Was macht Woop eigentlich? Woop ist ein Wearable, das trägt ihr am Arm und dadurch könnt ihr euren Schlaf, eure Erholung und eure Belastung messen. Dadurch lernt ihr euren Körper und eure Verhaltensweise einfach deutlich besser kennen und wichtig für Sportlerinnen und Sportler, aber auch für den normalen Alltag, glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr gut, um ein bewussteres Leben zu führen. Tanja und ich sind große Fans, wir können es empfehlen. Werbung Ende. Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das fängt ja schon morgens irgendwie beim Buffet an. Das ist natürlich für die Sportlerin da ein anderes Buffet aufgebaut ist, also eigenes Essen, als bei dem Staff. Ich bin ja jetzt Staff-Member, das ist ja das Witzige. Ich kann jetzt auch einfach die Pommes essen, wenn die beim Buffet sind und Würstchen und habe keinen Ernährungsplan mehr.
Zeig mal Bauch jetzt. Aber,
nee, das sag ich nicht, der ist gerade unter dem T-Shirt. Und dann von der Morning Activation, die gemacht wird, also einfach, sag ich mal, das Warmmachen vom Radfahren. Dann natürlich Top-Material, 3 Trainingsgruppen, das Training wird erklärt, wer macht wie was. Super Coaches, glaube ich, wenn ich das so einschätzen kann. Dann geht das Training los. Ja, aber auch, sag mal, wenn du in den Raum reinkommst, was da von Nutrition, deswegen war Lennart ja auch hier wegen Ministry, was da aufgebaut ist. Jede Fahrerin hat ihre Flaschen schon mit den
nötigen Carbs. Ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf. Also, das müssen wir vielleicht rausschneiden. Andererseits habe ich ja auch gesagt, dass er dabei ist. Schwierig, ne?
Ja, ja.
Ich muss gleich mal fragen, sonst können wir das.
Wir fragen
ja
mal nach, ob wir das sagen dürfen.
müssen wir die letzte Viertelstunde killen.
Das wär jetzt geil. Naja, auf jeden Fall stehen dann natürlich auch die Produkte vom Riegelhersteller und Gel und so da und Flaschen. Und alles, sag ich mal, die Kohlenhydrate für die Sportlerin sind durchgeplant. Dann geht's aufs Rad. Portugal, wir sind halt hier, ich bin einmal eine Nachwuchsrundfahrt in Portugal gefahren, sonst war ich halt noch nie so richtig in Portugal. Dementsprechend, ja, ich finde Mallorca schon besser zum Trainieren, aber man muss hier fit sein, das ist ganz schön hügelig. Aber es ist halt super ruhig. Also man kann hier ganz entspannt fahren, wenig Verkehr. Das heißt, gerade mit Gruppen und also Gruppe Radfahrer und Auto dahinter ist es echt easy. Und danach dann natürlich auch, ne, mit dem Recovery Shake direkt nach dem Training, Massage, genauso wie bei den Männermannschaften haben die Sponsoren halt, haben ihre Vorträge, Sitzpositionsoptimierung, Sattel werden, Druckstellenmessung, alles wird eingestellt. Also das ist schon so, wie ich es aus einem Männerteam kenne, dass du halt als Sportler oder Sportlerin jetzt hier auf der einen Seite busy bist mit Training, aber dann den Nachmittag eigentlich auch voll gebappt mit Terminen, weißt du, so von Fotoshootings mit dem neuen Trikot. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, ob es das bei dir auch gab, aber das habe ich noch nie gesehen bei dem Fotoshooting. Bei dem Fotoshooting hier gibt es Hair und Make-up. Also ihr wurdet, die Sportlerinnen hier wurden richtig zurecht gemacht. Und mein Fotoshooting für die Max-Shots, die sahen immer so aus, dass ich meistens aus einem 6-Stunden-Training gekommen bin und dann mich kurzfristig so 3 Minuten vor die Kamera gestellt habe. Und wenn man auf Procycling-Stats geht und meine Bilder anschaut, sehen die auch alle genau so aus.
Aber so kannte ich das auch, dass man dann meistens so, ihr habt jetzt kurz 5 Minuten, um euch frisch zu machen. Und dann alle ganz, ganz schnell noch irgendwie Mascara.
Ja, und hier war Hair und Make-up da. Also hier wurde richtig mit Föhnfrisur. Und ja, ich brauche noch hier meine Augen geschminkt und zack und zack. Also das war tipptopp. Die sahen alle aus wie Topmodels. Und das meine ich. Das Einzige, was mir so auffällt, ich sag mal, wir haben eine Teambuilding-Maßnahme gehabt. Und da war halt so wirklich, manche haben sich nicht so getraut. Und ich hab's ja in meiner Story schon gepostet gehabt, wir waren Go-Kart fahren, also Kartrennen, es gab ein Kartrennen. Und das hat übertriebenst Bock gemacht. Und da gab es halt ein paar Sportlerinnen, die wollten nicht mitmachen, weil die hatten Angst, sich zu verletzen. Und es war so, es ist alles sehr gesittet zugegangen. Und das kenne ich halt so aus Männerteams eher so. Also es geht ja immer ums Gewinnen und es geht immer um Konkurrenz. Und wenn ich jetzt hier mit Norbert und Tibor bin und wir spielen abends Billard, dann geht es da auch ums Gewinnen. Und es ist halt immer alles so Konkurrenzkampf, aber so aus Spaß. Und also Frauenteams sind einfach viel gechillter miteinander. Die sind so einfach besser erzogen, gefühlt, so kann man es auch nennen. So, weißt du, die sind so einfach so ganz lieb. Ihr seid alle ganz lieb hier. Oder ihr, weiß ich jetzt so blöd an, aber die ganzen Fahrerinnen sind alle ganz lieb. Aber die sind auch noch alle super jung, das kommt ja auch noch dazu.
Obwohl das halt auch ein bisschen drauf ankommt, glaube ich, in welche Konstellation. Weil ich habe dich ja ein bisschen vorm Go-Kart-Fahren gewarnt, weil wir das damals in meiner Swift Academy-Zeit auch gemacht haben. Und ich bin dann noch tatsächlich ärztlich zum Einsatz gekommen, weil Matt Stevens sich eine Rippe gebrochen hat und Elena Cecchini hatte noch ein Schleudertrauma. Und einfach nur, weil Alexis Ryan zum Beispiel, die halt sonst auch irgendwie Motocross gefahren ist, glaube ich, als Kind, hat einfach immer sowas von drauf gehalten hat und die hat dann halt Matt Stevens so vollkommen geteabonet und hat ihm da die Rippe gebrochen. Also es geht auch anders.
Ja, also hier war es sehr gesittet. Oder an zum Beispiel an dem Abend, wo die Swift Academy Gewinnerin gekürt worden ist, war dann halt ein Abend in einer Pizzeria und oder hier in der hoteleigenen Pizzeria. Und da waren halt auch alkoholische Getränke für alle zugänglich. Und also ich sag mal so, in einem Männerteam wäre das so ausgeartet in eine Teamparty. Und also hier im Frauenteam war so, die waren alle ganz lieb. Die haben alle eine halbe Stunde ihre Wasser oder maximal eine Cola getrunken und dann sind sie ins Bett gegangen. Dann stand nur noch der Staff da. Und das war so Momente, wo ich mir so dachte, ey, Männerteam, der ist jetzt hier komplett eskaliert, ey.
Also ich musste im Bananenkostüm Shots trinken nach dem Swift Academy Sieg. Aber da war Trixie Worrack auch noch im Team.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich.
Die hat das Ganze angeleiert.
Aber ich sag mal, da sind wir ja wieder beim perfekten Thema, dass wir immer sagen, der Profi-Radsport ist deutlich professioneller geworden. Also ich habe ja gerade alles auferzählt, es ist deutlich professioneller geworden. Aber vielleicht fehlen genau diese Momente dann, die man vielleicht so in Erinnerung bleibt, die crazy Geschichten von so einem Trainingslager. Das ist jetzt hier noch nicht passiert. Also ist ja für die Sportlerin gut.
Oder du hast nicht mitbekommen, weil du halt jetzt zum Staff gehörst.
Das kann natürlich auch sein, dass ich nicht im Inner Circle bin. Aber ich kann dir sagen, ich habe zum Beispiel auch ein bisschen Zeit mit dem Generation-Team verbracht. Das ist ja das Nachwuchsteam. Und das macht ja mal übertrieben Bock, mit jungen Sportlerinnen zusammenzuarbeiten. Das war wirklich richtig cool. Und da muss ich auch mal gerade Jule Merkel und Joelle Messe mal rausheben. Also man muss sich keine Zukunft machen um den deutschen Frauenradsport. Tibor hat sie schon getauft als Joko und Klaas des Frauenradsports. Die beiden sind so übertrieben witzig zusammen. Und ich bin gerade dabei, die zu ermutigen, dass die einen Frauenradsport-Podcast starten. Weil, guck mal, die sind 18 und 19, das perfekte Alter. Die könnten einen geilen Podcast machen und so durch die ganze Karriere mitnehmen. Und das muss man halt wirklich sagen, wenn die in dem Podcast so sind wie in Real Life, so ungefiltert, das sind beide so richtige Characters, die sind richtig witzig. Also, das hat richtig, den Tag, den wir mit denen verbracht haben, das hat richtig Bock gebracht.
Deutsche Geraint Thomas. Hallo?
Hallo? Ich habe den Witz nicht verstanden, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie ich reagieren soll.
Nee, hörst du nicht What's Securing, den Podcast von Geraint Thomas?
Nee.
Na, okay. Also der und Luke Rowe sind so ungefähr die lustigsten Leute überhaupt.
Okay.
Aber naja, du interessierst dich halt nicht so für Radsport.
Das stimmt nicht, aber ich habe keine Ahnung, den Podcast hat es mir noch nicht reingespült.
Ach so, ja gut, dann den kann man schon mal übersehen.
Ja, nee, ich hatte noch, ich bin ja mal gegen die Rennen gefahren. Ich kenne Luke Woe zu nah persönlich.
Wie heißt der?
Luke Woe.
Ja.
Mit WoWe, Wowe. Luke Wowe nenne ich den immer. Luke Wowe. Nicht nur Trainingslager finden ja statt. Es ist ja auch einiges passiert, vor allen Dingen beim Team Quickstep Sudal, würde ich mal sagen. Sowohl, dass Patrick Lefebvre, der Uli Hoeneß des Radsports, der seine CEO-Position aufgibt.
Nach 23 Jahren oder so, glaube ich, oder nach 21 ja. Jahren.
Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was jetzt in den Kolumnen stattfindet. Also Gerüchte besagen ja, dass nicht mal die Pressesprecherinnen und Pressesprecher vom Team und nicht mal die anderen auf der Chefebene wissen, was in seiner Kolumne da jeden Samstag in Headlatzen News kommt. Von daher, jetzt wo er kein CEO mehr ist, bin ich mal gespannt, wie er jetzt austeilen wird. Ist auf jeden Fall auch so ein kleiner Dinosaurier, der ein bisschen in seiner Zeit stehen geblieben ist, aber für alle anderen ja sehr, sehr entertaining.
Ist halt die Frage, ob er vorher schon so ungefiltert war, dass er es eigentlich nicht mehr weiter auf die Spitze treiben kann oder ob halt doch noch ein bisschen Zurückhaltung dabei war und es jetzt richtig wild wird.
Ich bin gespannt.
Weil man hatte ja jetzt bisher auch nicht unbedingt das Gefühl, dass er Kontenance zeigt in seinen Augen.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ansonsten aus demselben Team gibt es natürlich auch eine unschöne Nachricht. Wir haben, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir noch darüber geredet, als du von einem Verkehrsraudi so krass belästigt worden bist. Ich meine, in Belgien war es kein Verkehrsraudi, sondern eher ein Unfall mit einem Postauto. Aber Remco Evenepoel hatte einen echt schlimmen Crash mit einem Auto, also ist mit dem Auto zusammengeprallt und hat sich dabei richtig doll wehgetan. Also Rippenbruch, Schlüsselbein, Hand. ich glaube noch irgendwas sogar. Drei,
ich glaube noch eine Lungenkontusion.
So. Also wirklich schlimme Verletzungen davon getragen. Und ist natürlich auch, ich meine, gut, zu seinen großen Ziel nächstes Jahr ist noch ein bisschen Zeit. Aber ja, das braucht kein Mensch. Also gute Besserung Richtung Belgien. Und ich glaube, das war natürlich einmal kleiner Schreckensmoment für uns alle.
Ja, da merkt man dann halt auch wieder so dieses, egal wie viel man sich dann auf seinem Fahrrad bewegt und egal wie sicher man sich auf seinem Fahrrad fühlt, gerade solche Situationen, die man nicht beeinflussen kann im Straßenverkehr, die hat man halt einfach nicht im Griff. Also gerade diese typischen Doring-Accidents, wenn irgendjemand einfach ohne zu gucken die Tür aufmacht, so schnell kann man halt nicht reagieren, wie man da über die Tür fliegt. Und da kann man sich halt dann auch richtig wehtun.
Ja, das ist richtig blöd gelaufen. Also der hat selber gesagt, er hat einen langen Dezember vor sich und eine lange Reha und einen langen Weg zurück. Er ist ja wirklich alles andere als optimal, deswegen noch einmal gute Besserung an dieser Stelle. Aber ansonsten, was für Themen hast du denn mitgebracht?
Ja, ich habe mich ja heute so ein bisschen gefreut, dass mein Lieblingslieferservice jetzt im Radsport angekommen ist. Ich bin ja großer und passionierter Picknickkunde. Einfach weil ich zeitlich manchmal nicht zum Einkaufen komme und weil die jetzt, ich habe die irgendwann mal in Ports gesehen und fand die ganz schick mit diesen kleinen Autoleinen und habe mich dann angemeldet und dann meinten die so, ja, wir liefern noch nicht bei dir, wir informieren dich, sobald wir bei dir liefern. Und dann kam ich auf die Warteliste und irgendwann haben die dann bei uns geliefert und ich war ganz glücklich und die nehmen das Pfand mit und die bringen dir das in Tüten, aber die Tüten kann man wieder abgeben, sodass das dann auch recycelt wird und die Preise sind gut und es gibt so grüne Lieferspots. Naja, anyway, ich mache keine Picknick-Werbung, aber ich bin auf jeden Fall...
Ich wollte gerade sagen, das ist keine Werbung für Picknick hier.
Nee, aber ich bin auf jeden Fall...
Heißt das eigentlich das Pfand oder den Pfand?
Das Pfand.
Ich würde sagen, den Pfand. Die nehmen den Pfand mit.
Die nehmen das Pfand mit, würde ich sagen.
Ich sag den Pfand.
Naja.
Mal Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Das oder den Pfand?
Auf jeden Fall bin ich großer Fan und jetzt natürlich umso mehr Fan, da die ihr Geld auch in den Radsport stecken und das ehemalige Team DSM jetzt Picknick Post NL ist. Und dementsprechend muss ich jetzt wahrscheinlich meine ganze Ansicht ändern und muss jetzt Picknick Post NL Fan werden.
Picknick Post NL ist ja auch echt ein geiler Name.
Ja, catchy. Ja gut, aber andererseits...
Ich freue mich aufs Trikot. DSM ist ja dafür bekannt, richtig geile Trikots zu machen.
Trikot ist schon raus.
Achso, wie sieht das aus?
Ich finde es ganz okay. Also es ist jetzt immer noch kein Jersey, wo ich sage, wow. Also ich finde, das Beste, was DSM hatte, war noch es war glaube ich noch Sunweb-Zeit, als sie die weißen und die roten hatten. Das finde ich war so Hochzeit. Dann ging es so ein bisschen bergab, aber ich finde es tatsächlich besser als die letztjährigen Jerseys.
Ich finde es immer noch richtig hässlich, wenn ich es mir gerade angucke.
Ja, aber es ist zumindest eine schöne Farbkombi.
Aber rot und orange passt doch gar nicht zusammen. Also ich finde den dunklen Hintergrund ja, aber, damit tue ich mich schwer. Ich denke mir halt immer, also ich war ja jetzt selber dabei, wie so ein Trikotprozess stattfindet. Du kannst echt geile Trikots machen, also ich frage mich dann immer, wer das durchsetzt.
Ja, Picknick oder Post.
Aber gut, da gehen ja die Meinungen auch auseinander, ist ja auch okay.
Ja, ich denke halt, es ist ja auch immer so ein bisschen, oder man ist ja eingeschränkter, jetzt aktuell einmal wegen den UCI-Vorgaben, über die wir gesprochen haben. Und dann wird wahrscheinlich Post NL wird orange haben wollen und Picknick wird es rot haben wollen, weil das halt so die Farben ihrer Firmen sind. Und ich finde dafür, es hat halt so ein bisschen, finde ich, den Vibe von dem alten Lidl Track Jersey. Und das fand ich nicht schlecht. Und ich finde jetzt die Farbkombo eigentlich ganz schön. Es hat ein richtig schönes Blau und die anderen Farben passen da gut hin. Also ich finde es eigentlich ein schönes Jersey. Also kein, nicht so eins, das ich mir jetzt kaufen würde, weil ich es so toll finde. Aber ich finde für ein Team Jersey finde ich es grundsolide.
Ja.
Wage ich zu behaupten.
Ja, das haben wir direkt den nächsten Call to Action. Da kann ja auch die Community mal sagen, ob sie das Trikot schön finden oder eher nicht.
Ja, Jerseys können wir eh, müssen wir eh bald mal noch besprechen.
Ja, aber so wenn ganz alle, so viele sind auch noch nicht raus.
Wenn alle draußen sind, weil, ja genau. Also es sind noch nicht viele draußen, aber ich glaube so bei unserer Silvesterfolge vielleicht, so wie wir sonst die Jahre auch immer an Silvester die Jerseys besprochen haben, wird es vielleicht wieder Zeit.
Ja, das ist ein guter Plan. Ansonsten, wir waren ja gerade schon mal thematisch bei Sturz in Belgien, Remco Evenepoel. Dasselbe ist bei Eddie Merckx auch passiert. Der hat auch gestürzt, Hüfte gebrochen. Zack, kamen Tanjas Kollegen und Kolleginnen zum Einsatz, haben eine Narkose gesetzt und dann wurde einmal die Hüfte rein und raus. Zack, zack.
Exakt. Der Klassiker.
Der Klassiker. Der große Eddie Merckx jetzt mit einer Kunsthüfte.
Ja.
Wie nennt man das? Kunsthüfte, ja?
Ja, also Hüftprothese.
Hüftprothese.
Sagt man eigentlich.
Das ist krass. Das fasziniert mich immer wieder, dass sowas einfach geht.
Ja, also ich glaube, das ist noch so das, ich finde immer, Unfallchirurgie ist so ein bisschen wenig beeindruckend, weil es einfach so pragmatisch ist. Also es ist halt einfach so, ah ja, okay, der Knochen geht nicht mehr, dann ersetzen wir das durch Metall und dann hämmern wir das da so pressfit in den Schaft rein und dann machen wir da ein Gelenk draus und dann wird es schon funktionieren. Und dann muss die Beinlänge so ungefähr passen und der Winkel so ungefähr passen und dann ist schon gut. Also genauso wie irgendwie so Knochenbrüche, ja, da ist kaputt, ja, dann machen wir eine Platte drauf und Schrauben rein. Also ich finde immer, also natürlich ist es trotzdem beeindruckend und ich war ja auch beeindruckt damals einfach beim Schlüsselbein, wie schnell dann durch das Wiederzusammensetzen des Knochens der Schmerz auch viel besser wurde und man einfach wieder so volle Funktion hatte. Aber es ist jetzt, finde ich, nicht das Beeindruckendste, was die Medizin zu bieten hat, weil es einfach wirklich sehr pragmatisch ist.
Ja, wenn man aus der Sicht sieht, hast du natürlich recht. Ansonsten ist natürlich auch, was auch natürlich sehr, sehr spannend ist, wie ich finde, ist diese, das ist auch für die Zukunft spannend, diese Konstellation, dass Demi Vollering das Team verlassen hat, jetzt zu FDJ abgewandert ist, Francis Desjeux. Und jetzt hat Lotto Kopecky auf das Interview von Demi Vollering geantwortet. Alles, was sie da sagt, die Kritik ist einfach komplett unnötig, ist die Überschrift. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, also ich habe mir das Interview oder zumindest Teile des Interviews durchgelesen. Ich finde, sie reagiert da sehr angenehm. Also ich finde, es ist ein angenehmes Interview. Sie macht da gar keine Vorwürfe. Sie sagt halt, sie findet es irgendwie unnötig und sie kann sozusagen nichts dafür, dass Demis früher nicht so gut gelaufen ist und dass sie bei der Romandie die gleichen Ziele hatten. Sowas kann halt mal vorkommen. Und dass sie ihr das Gefühl hatte, dass sie versucht hat, die Beziehung aufrechtzuerhalten und dass sie das auch nicht so wahrgenommen hat, dass bei der Romandie das komplett gekippt ist, dass wohl irgendwie Vollering ihr da ganz groß von ihrer Hochzeit und ihren Hochzeitsplänen erzählt hätte und dass es jetzt nicht den Eindruck gemacht hat, als hätten sie so eine frostige oder eingefrorene Beziehung, wenn man über solche Themen spricht. Und ja, sie hat halt einfach nochmal gesagt, dass sie findet, dass trotzdem Vollering auch sehen muss, dass sie SD-Works als Team viel zu verdanken hat und dass sie hofft, dass sie das nicht vergisst und das vielleicht nochmal für sich richtig einordnet. Deshalb und dass man sich mit Respekt in Zukunft begegnen sollte und dass sie das tun wird und dass sie es hofft, dass Demi das auch macht. Also ich fand, es war eigentlich ein sehr vernünftiges Interview und nicht irgendwie bitchy oder sowas.
Ja, wahrscheinlich sind es die Medien auch, die da einfach von außen so die Schlagzeilen reinhauen wollen, aber ich bin echt so gespannt. Also ich freue mich richtig auf die Frauenradsportsaison nächstes Jahr. Also auch, weil ich natürlich jetzt hier nochmal war natürlich auch hier Thema, wenn ich mal mit den Fahrern so gesprochen habe. Und der Abgang von SD-Works und so ein bisschen so dieses, ich sag jetzt mal, Nachtreten von Demi Vollering. Und das war mir nicht so bewusst. Also mir ist schon so klar geworden, im Frauenradsport sind so Feindschaft nochmal ein anderes Thema als bei Männern. Also wenn sich Fahrräder nicht leiden können, dann ist das schon echt ein Thema, ne? Also dann ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr, wenn Vollering mit Francis Desjeux, und das sieht ja so aus, als wenn FDJ das Team schon echt auf sie komplett ausrichtet und alles auf den Toursieg legt als französisches Team, wie dann SD Works dagegenhalten wird, und auch jetzt hier Canyon Swam Sonderkrypto mit Kasia, die wollen auch wieder die Tour gewinnen. Dann kommt eine Anne van der Breggen zurück. Da habe ich auch nochmal jetzt lange mit den Fahrerinnen gesprochen, was mir auch nicht so bewusst war, dass, also wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es Anne van der Breggen wird wahrscheinlich in ihrer Karriere nie das verdient haben, was die absoluten Topfahrerinnen jetzt verdienen. Und auch die Frauen-Tour de France und so gab es da noch nicht. Also die hat eigentlich mal so vor diesem Aufschwung des Frauenrutschsports aufgehört.
Ja.
Und deswegen kommt sie jetzt nochmal zurück. Und also hier wurde gesagt im Trainingslager, dass eine Vollering nicht die Werte fährt von der Anna van der Breggen. Und dass sie alle gespannt sind, wenn die zurückkommt. Und das war mir so nicht bewusst. Und jetzt, wo ich das weiß, freue ich mich richtig doll auf nächstes Jahr.
Ja, voll. Und dann kommt noch eine Pauline Ferrand-Prévot, die wieder fährt und die einfach auch Fabelwerte fährt, vor allem für das Gewicht. Also phänomenal. Deshalb wird es, glaube ich, richtig spannend. Und es erinnert mich auch so ein bisschen, also egal wie viel da die Medien machen, aber am Ende, wenn man solche so Boxer-Promo-Interviews vor dem Kampf sieht, dann ist es ja auch so ein Aufheizen und es ist ja auch nur Show eigentlich, um halt Zuschauer zu generieren und so Momentum. Und ich finde, das hat man jetzt gerade schon voll. Also ich habe so das Gefühl, ich kann gar nicht drauf warten, auf die ersten Rennen, wo die Teams aufeinandertreffen, um zu sehen, wie sich diese Dynamik dann im Rennen halt auch umsetzt.
Ja, das wird richtig, richtig cool werden, richtig spannend. Ich habe eh richtig Bock jetzt schon auf die neue Saison, und ich bin hier gerade immer so in den Radsportmedien unterwegs. Da haben wir gerade mal, wir haben ja schon mal über die Trikots geredet, und hier gibt es gerade aktuellen Bericht, wo man die neuen Trikots sieht, und ich gehe mal durch. Wenn du mitgucken willst, ist es einfach auf radsportnews.com der allererste Bericht
oben. Im Kopf habe ich das.
Wollen wir mal, also hier sehe ich zuallererst Cofidis.
Finde ich überraschend cool eigentlich. Irgendwie funktioniert es nett für mich und irgendwie funktioniert es gut, was meistens ein Zeichen dafür ist, dass man es Mitte der Saison richtig gut findet.
So geht es mir auch. Auf den ersten Blick dachte ich gerade, hey, was ist denn das? Und dann dachte ich doch, irgendwie hat es auch was. Also, weiß ich noch nicht.
Ich würde sagen, das ist der Rafa-Effekt. Also ich finde so, wenn man sich am Anfang nicht zu 100% sicher ist, dann kann man fast davon ausgehen, dass man es Mitte der Saison richtig feiert.
Dann Lidl Trek, finde ich, ist Lidl Trek einfach. Also so wie man es erwarten würde.
Ja, aber auch wieder gut. Also auch wieder gut, finde ich.
Ja, und dann Bahrain ist Ultra. Genauso kacke, wie es schon war.
Ja, also habe ich auch gedacht, auch diese Helme, also, nee.
Da ist einfach alles scheiße.
Ja, wirklich. Also es ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Das Einzige, was gut ist, dass sie, ich weiß nicht, ob das Vorjahr war oder dieses Jahr, aber da hatten sie ja ein Bein mit so einem hautfarbenen Abschluss oder Gold, was auch immer.
Ja.
Das war schlimm. Zumindest sind sie davon losgekommen. Also. Aber auch diese Socken, macht doch wenigstens weiße Socken, Leute. Also, dann noch dieses Türkis da, ne.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist so ein Petrol-Türkis irgendwie, ne, aber da ist auch...
Aber nicht auf die gute Art und
Weise. Ne. Francis Desjeux ist halt auch ganz klassisch, würde ich sagen, so wie man es auch erwarten würde.
Ja, irgendwie langweilig wie immer. Und da haben wir ja dann wieder dieses Thema Frauenteam, auch jetzt mit den neuen Specialized-Rädern und diesem Paintjob, der irgendwie richtig special ist. Und das ist halt irgendwie so mega swaggy, und das Männerteam ist so ein bisschen wie der kleine uncoole Bruder, habe ich das Gefühl.
Ja, total. Also auch einfach ein bisschen stehen geblieben in der Zeit.
Ja.
Ja, ich finde, ungefähr genau dasselbe trifft auf Arche Desert zu.
Ja, weiß ich nicht. Also,
das ist
eigentlich
ja Decathlon.
Ja, aber eigentlich war das Jersey ja richtig cool dieses Jahr. Ich finde es halt jetzt in Kombination mit den Helmen irgendwie so ein bisschen komisch, aber generell ist es eigentlich schon ein schönes Jersey. Und funktioniert wahrscheinlich als Longsleeve-Version deutlich besser.
Das kann gut sein, ja. Und jetzt sehe ich hier gerade Team UAE Emirates XRG, wie sie ja nächstes Jahr heißen werden.
Boah, ist auch richtig. Kommentieren wird nächstes Jahr auch richtig kompliziert wieder.
Jetzt, wo alle Teams 3 Sponsorennamen haben, also sei es hier Canyon Swam, Sonderkrypto, Red Bull, Bore Hansgrohe, Picknick, Post NL, Alter, ey, das sind schon richtige Zungenbrecher.
Füllt zumindest die Zeit. Man hat ja 5 Stunden Zeit, um Rennen zu kommentieren. Ja. Füllt sich jetzt zu 50% mit Teamnamen.
Ja, also UAE Emirates XRG, muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Ich fand dieses All-White-Trikot von diesem Jahr eigentlich ganz geil. Jetzt ist ein bisschen mehr Schwarz hinzugekommen, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das einfach so am Pogacar liegt, dass man den so eh so gerne sieht in dem Trikot, aber sieht an sich ganz gut aus.
Ja, ich glaube auch, dass es sich halt irgendwie so ein bisschen eingebrannt hat im Kopf, weil es ja doch auch immer wieder die gleichen Elemente hat. Und eigentlich finde ich die Arme ganz cool gemacht. Ich weiß noch nicht, wie es als Kurzarm, ich sehe es jetzt nur als Langarm, wie es als Kurzarm aussieht. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool, ja.
Ja, und ansonsten ist halt noch Akea. Das finde ich gar nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich habe halt allgemein Rot-Schwarz-Sperre, das ist nicht meine Farbkombo.
Okay, dann ist natürlich schwierig, aber ich finde an sich so diesen roten Oberkörper und schwarze Arme, das finde ich relativ clean.
Weißt du, warum auch?
Sind halt immer noch, das muss man einfach sagen, es sind halt immer noch Teamnamen, ne? Wenn dann einfach groß Akea und B&B Hotels draufsteht, dann ist halt immer diese ganzen Logos, machen es irgendwie kaputt, ne?
Aber ich weiß, warum du es gut findest, weil es sieht am ehesten aus wie ein, so ein Oldschool Liverpool oder Arsenal Jersey irgendwie so.
Das kann gut sein, ja. Ja, und wie gesagt, und DSM Firmen, ich guck mir jetzt nochmal 4 Fotos gerade an, aber dieses Orange und Rot zusammen geht für mich nicht. Das beißt sich.
Ja. Ja.
Werbung. Einmal so schlafen wie das Tudor Pro Cycling Team. Das ist jetzt möglich. Wir begrüßen Dax Marjan bei uns im Podcast als neuen Partner. Das Tudor Pro Cycling Team und Dax Marjan arbeiten eng zusammen, um die Erholung und Leistung der Fahrer des Tudor Teams zu optimieren. Dax Marjan bietet Lösungen für einen besseren Schlaf und gibt ihnen Kraft für den kommenden Tag. Stets innovativ in der Entwicklung mit der weltweit bequemsten Schlafbekleidung. Wie genau funktioniert das? Das Nattwarmgewebe besteht aus einer Mischung natürlicher Funktionsfasern, die das ultimativ atmungsaktive und wärmende Schlafanzugerlebnis bieten. Eukalyptus für atmungsaktive Weichheit, luxuriöse Merinowolle für Komfort und Wärme. Dax Marjan verwendet die native Merinowolle, die zu 100% rückverfolgbar und molesingfrei ist und von zertifizierten Farmen in Uruguay stammt. Möchtest du auch warm bleiben, ohne zu überhitzen? Dann teste gern mal einen Schlafanzug aus Merinowolle. Die bieten die besten thermischen Eigenschaften. 50% leichter wärmend als andere Stoffe, 4-mal atmungsaktiver als Baumwolle und 2-mal weicher als Baumwolle. Die Merino-Pyjamas von Dax Marjan werden zu 100% in Europa nach höchsten Standards für das Wohl der Arbeitnehmer und den Umweltschutz hergestellt. Verwende du jetzt gerne unseren Promocode PLANZ20 bei der Bezahlung und erhalte 20% Rabatt auf deine Bestellung. Den Code findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Also, schlaft gut, Werbung Ende.
Aber wir haben ja gerade schon über das Team UAE Emirates gesprochen. Pogacar hat ja so ein bisschen sein Programm bekannt gegeben, das ist vielleicht noch ein gutes Thema, weil da habe ich mir schon wieder Gedanken gemacht, er hat ja dieses Jahr, hat ja so ungefähr alles geklappt mit diesem Giro-Tour-Double. Dann ist natürlich die Frage, warum macht man das nicht nochmal? Also die 2 Jahre, wo er immer die Klassiker im Frühjahr gefahren ist und auch oft gewonnen hat, hat ja dann der Tour de France-Sieg nicht hingehauen. Man hat jetzt schon gehört, Vingegaard überlegt, den Giro zu fahren. Der fährt natürlich auf jeden Fall die Tour. Ich verstehe den Grund, dass Tadej sagt, er will alle Grand Tours gewinnen, zeitnah. Deswegen wird er wahrscheinlich nächstes Jahr eher Tour und Vuelta fahren und deswegen im Frühjahr die Klassiker. Das verstehe ich. Aber ich will ihn natürlich nächstes Jahr auch wieder als Tour de France-Sieger sehen, weil ich ihn einfach mag und mehr als Winge. Und deswegen...
Winge.
Deswegen weiß ich nicht. Also, so weißt du, so als Fan bin ich direkt so, Ah, wenn er die Klassiker fährt, ob er dann wieder seine Form bei der Tour hat, mal sehen. Gerade wenn jetzt Vingegaard noch Giro fahren sollte, der so ein bisschen das Pogacar-Programm von 2024 kopiert. Wie siehst denn du das?
Na, ich denke mir dann immer, jetzt haben sie es ja gemacht, dieses Jahr, und werden damit ja auch irgendwie Daten und vielleicht auch halt so eine Endsaisonmüdigkeit auf dem Plan haben. Und er ist ja auch trotzdem noch kein alter Sportler, wo man sagen kann, man muss jetzt alles noch reinpacken, was möglich ist. Vielleicht, ich denke mir immer, die denken sich was dabei und da ist Plan dahinter. Grundsätzlich will ich natürlich auch, dass er wieder die Tour gewinnt. Deshalb hoffe ich, dass er mit maximaler Form da ankommt. Aber wie man jetzt halt auch wieder an dem Remco-Sturz im Training sieht, ich finde, da spielen halt immer so viele Komponenten rein über die Saison, dass am Ende die eigentliche Saisonplanung natürlich schon eine große Rolle spielt, aber gesund und sturzfrei durchzukommen, glaube ich, noch einen viel größeren Aspekt ausmacht.
Ja, also klar, das auf jeden Fall. Aber
klar, trotzdem, da spielen die Klassiker natürlich auch eine Rolle. Also
ich wollte gerade sagen, also Klassiker ist jetzt nicht gerade ungefährlich, ne?
Nee.
Und aber ja gut, auf der anderen Seite, so wie man Pogacar kennt und hört, ist es halt, also ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach halt sagt, ja, ich habe halt Bock da zu fahren, ich will da fahren, ich will das gewinnen und dass da gar keine große Diskussion ist, weil der macht einfach nach Bauchgefühl, worauf er Bock hat. Und wenn du schon die Interviews liest, also ich meine selbst Nils Polet, der ja dieses Jahr eine super gute Klassikersaison hatte, der dann irgendwie sagt, ja, mit Tadej haben wir jemanden, der kann sogar Paris-Roubaix vielleicht gewinnen und so Aussagen, wo ich mir dann schon halt denke, ja, crazy. Also ich bin gespannt. Aber wenn man sich natürlich an die Gravel-Etappe dieses Jahr erinnert, bei der Tour de France, da ist ja auch Adawad in die Attacke gegangen. Ist halt ein richtiger Renner.
Ja.
Und vielleicht sagt er einfach, ja, ich will immer Roubaix gewinnen, deswegen fahre ich jetzt Klassiker.
Ja, ich meine, also und ich glaube auch nicht, dass das unvorstellbar ist. Er hat ja da auch irgendwann, das war vor 2 Jahren, glaube ich, oder war das schon vor 3 Jahren, wo er dieses Bild gepostet hat, wo er sich in Arnberg angeschaut hat und alle so gemutmaßt haben, ob er jetzt doch überraschend fährt. Erinnerst du dich?
Ja, aber ich kann mich ans Bild erinnern, ich weiß nicht mehr genau, wann es war.
Ja. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er so ein bisschen da wie, war das Moscon, der da mal vorne raus war, so kann ich mir das bei Pogacar auch vorstellen, dass er einfach so dann ohne diesen komischen Sturz am Ende einfach solo ins Velodrom fährt.
Ja. Ja, also gibt nichts, was es nicht gibt bei Tadej Pogacar, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ansonsten auch noch ein unschönes Thema, was ich natürlich auch noch, ich glaube, was uns letztes Jahr beide zum Anfang des Jahres krass schockiert hat, war ja der dieser Fall Rowan Dennis und Melissa Dennis. Ist auch krass, wie lange sich das dann zieht. Da gibt es ja jetzt aber auch News, dass sich Rowan Dennis, die Anklagepunkte wurden ja nochmal ein bisschen abgeändert. Es wurde ja ein bisschen verharmlost, das Geschehen, würde ich mal so sagen. Also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sind es eben keine 15 Jahre Höchststrafe mehr, sondern nur noch 7 Jahre Gefängnisstrafe. Aber dort hat sich Rowan Dennis wohl schuldig erklärt zu.
Ja, ich habe also zu einem Punkt der Anklage, es steht ja jetzt irgendwie noch alles in den Sternen, also die eigentliche,
ja, genau,
eigentliche
der
Urteil.
Prozess findet statt noch, aber er hat irgendwie im Vornherein genau zu dem Punkt, wo es ging in dem Bericht, hat er sich schuldig erklärt. Also True Crime im Radsport, ich glaube, da schauen auch viele einfach gespannt drauf, weil das ja irgendwie auch einfach crazy ist, was da passiert.
Ja, das ist so auch einfach irgendwie sowas, ich weiß nicht, das war doch damals der, wie hieß der, Pistorius? Doch, der seine Freundin erschossen hat. Wo es ja auch schon, man hat ja immer so das Gefühl, glaube ich, gerade bei bekannten Sportlern, dass man die so kennt. Also natürlich ist es irgendwie so ein falsches Gefühl, aber man hat immer so das Gefühl, die sind ja so Teil deiner Bubble und man kennt sich. Und natürlich auch vor allem in so einem nahbaren Sport wie Radsport. Und dann fühlt sich das ja wirklich so an, als hätte halt einer deiner Bekannten, als wäre das einem deiner Bekannten passiert.
Ja, ja.
Und natürlich ist es immer sowieso schockierend, wenn sowas passiert. Femizide sowieso, inwieweit das jetzt halt ein Unfall war oder vorsätzlich, das muss der Prozess eben zeigen. Das kann ich nicht beurteilen, vor allem nicht aus der Ferne. Aber ja, wenn man dann halt irgendwie so das Gefühl hat, man hat so ein auch nur gedachtes Menschen, Verhältnis, ne, zu dieser Person, dann ist es halt auch irgendwie nochmal wilder in meinem Kopf.
Ja, und ja, voll. Und ich muss auch nochmal ganz kurz korrigieren, weil ich ja gerade gesagt hatte, auszusehen, in allen Anklagepunkten, das ist natürlich Quatsch. Der Bericht war nur, dass der Prozess jetzt startet und sich Warren Dennis in einem Anklagepunkt schon von vornherein schuldig
habe
erklärt.
Ich doch gerade gesagt, Kerle.
Ja, ja, aber ich wollte es nochmal richtig stellen, dass ich das... ruhig bleiben, Tanja. Wir haben, ich habe noch gesehen, dass die UCI, das fand ich auch sehr interessant, die UCI hat ja die Budgets für nächstes Jahr offengelegt und es ist total crazy, dass die 18 World Tour Teams nächstes Jahr haben zusammen ein Budget von 570 Millionen Euro, wobei die niedrigsten Teams, also die Geringverdiener der Teams in dem Sinne, das ist, oder die unten sind in der Statistik.
War die mit Team, dem kleinsten die, Budget.
Genau, die mit dem kleinsten Budget. Die mit dem kleinsten sind Akea Samsic und Vanti Groupe-Gobert. Und ich glaube, so heißt das Team schon seit 4 Jahren nicht mehr, ich nenne das immer noch so. Aber die haben so um die 12 Millionen Jahresbudget. Und die höchsten Teams, wozu Team Wismalise Bike gehören und vor allen Dingen das Team Emirates, UAE Emirates und auch Red Bull Boransgrohe und Ineos, die haben alle so um die 50 Millionen Euro Budget, also wirklich einfach fast das Fünffache.
Das ist krass.
Von den kleinsten, gegenüber den Teams mit dem kleinsten Budget. Und also 570 Millionen ist auch echt ja eine wahnsinnig hohe Summe. Und noch krasser finde ich eigentlich, dass das Durchschnittsgehalt der World Tour Profis
eine halbe Million.
500.000 Euro beträgt. Also eine halbe Million verdienen World Tour Fahrer im Männerbereich durchschnittlich aktuell. Natürlich gibt es die Superstars, die diesen Durchschnitt nach oben treiben, aber trotzdem finde ich das immer noch einen sehr krassen Durchschnitt. Und also wenn ich jetzt einfach nur mal ans Team Israel Pirmatec denke, wo ich noch aktiv war, da kannte ich halt eher Leute, die am Minimum verdienen oder unter 100.000, wo ich mir dann so denke, crazy, Alter, was verdienen andere in anderen Teams, dass dieses Average so hoch geht.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Und dann muss man sich ja auch überlegen, wie lange man in einem normalen Job arbeiten muss, um das Jahresgehalt eines Radprofis reinzuholen.
Ja.
Das ist
ja,
halt
das
auch
kommt
krass
dazu. Und also und auch mal, um dann das Frauenbudget daneben zu stellen. Bei den Frauen sind es insgesamt 70 Millionen, also deutlich weniger als bei den Männern, aber das Budget hat sich seit 2022 verdoppelt einfach. Also von 35 Millionen auf 70 Millionen ist das Budget der Teams angestiegen. Also auch eine rasante Steigerung einfach.
Ja, aber krass halt trotzdem, fast ein Zehntel von dem, was die Männer haben, so als
ja.
Gesamtbudget. Das ist schon krass.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall krass. Und naja, nur um da auch mal, fand ich auf jeden Fall eine sehr interessante Statistik. Und ich denke mir dann halt auch immer direkt wieder, diese steigenden Budgets sind ja in erster Linie auch den steigenden Fahrergeldern zuzuschreiben. Also ich frage mich wirklich, ob das so weitergeht oder ob das eine Blase ist, die mal irgendwann platzt, weil zumindest aus der Radindustrie, wenn man jetzt mit Marken aus der Radindustrie spricht, dann gibt es ja nicht viele, die das noch zahlen können in Zukunft. Also wenn man jetzt durch die Teams durchschaut, Bahrain oder ich weiß jetzt nicht, was XRG macht oder Picnic, das sind ja jetzt schon auch einfach so eher globale Konzerne oder halt Staaten, die dahinter stehen oder Milliardäre, Ölmäzene und so weiter und nicht wirklich ja, Marken aus der Branche.
Aber nee, also jetzt, wo Picknick nicht nur in Ports, sondern auch in Deutz liefert, sind die schon ein globales Unternehmen auf jeden Fall.
Ja, hundertprozentig. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also
ja, es, auf jeden Fall.
Also es fasziniert mich, weil wenn du in der Radbranche sprichst, dann ist ja, hast du ja nicht gerade das Gefühl, dass die da gerade sagen, ja, wir haben Marketinggeld ohne Ende, wir schmeißen mal um mich. Sondern eher so, dass man das gesagt wird, wir müssen ein bisschen haushalten. Der Corona-Boom ist so langsam zu Ende, die Lager sind voll. Wir müssen einfach erstmal irgendwie unsere Produkte verkaufen. Und dann auf der anderen Seite steigt so dieses World-Tour-Budget so krass. Also das ist verrückt.
Ja, ich finde es aber halt auch manchmal interessant, dass, also mit Fußball kann man ja sowieso nie was vergleichen, weil einfach Fußball irgendwie so ein Weltsport ist, der irgendwie jeder gefühlt macht und wenn dann auch nur ein paar Mal in seinem Leben. Aber es halt einfach so eine Riesen-Community gibt. Aber mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass Leute, die wirklich, die ich mein Leben lang kenne, die nie was mit Radsport zu tun hatten, das eher immer verteufelt haben oder sich darüber lustig gemacht haben. Selbst die haben mittlerweile ein Gravelbike. Also ich habe das Gefühl, dass mittlerweile so wie jeder irgendwie sich in den 90ern Jogging-Schuhe gekauft hat oder Anfang der 2000er, kauft sich jetzt halt jeder ein Gravelbike. Und dann finde ich es aber teilweise dann auch wieder überraschend, weil wenn du dir überlegst, so ein paar Laufschuhe kostet dann, sagen wir mal, zwischen 80 und 300 Euro, je nach Marke und je nach Modell. Aber so ein Fahrrad fängt dann halt so im Tausender-Plus-Bereich an und dann ist es nach oben offen. Und dann denke ich mir nur so, ja, das sind ja ganz andere Beträge eigentlich, die man einnehmen kann, je mehr Leute man aufs Fahrrad bekommt.
Ja.
Andererseits halt auch nicht so repetitiv, wie wenn man einmal Laufschuhe verkauft und die Leute laufen wirklich, dann kaufen die sich halt auch ein zweites Paar und ein drittes Paar. Wenn jemand hobbymäßig Gravelbike fährt, dann hält halt dieses eine Fahrrad auch erstmal für ein paar Jahre.
Genau, genau. So, den Gegenpunkt wollte ich gerade auch setzen. Aber weißt du, so meine persönliche Erfahrung, zumindest in Deutschland, ist ja auch das, was du gerade besprochen hast, ist ja auch einfach das Interesse am Radfahren allgemein oder am Radsport. Und da geht es ja auch eher, den Sport selber zu betreiben. Das ist ja nicht gerade das Interesse am Profisport. Also das finde ich immer, muss man so ein bisschen voneinander loskoppeln. Und von daher finde ich es halt umso krasser, dass die Budgets im Profisport so doll ansteigen. Weil mein Gefühl ist halt immer eher so, wenn du mit der breiten Masse sprichst, dass sie halt sagen, yo, ich habe schon Bock auf Fahrradfahren. Und klar, einen Pogacar kennen sie im Zweifelsfall noch. Aber die können ja meistens nicht mal einen deutschen Radprofi nennen, der aktiv noch fährt.
Ja, und vor allem sind halt die richtigen Geldgeber nicht unbedingt Fahrradhersteller,
ja,
sondern die geben halt Material und ein paar Cent bestimmt auch dazu, aber die richtigen Geldgeber sind halt andere Unternehmen.
Ja, ja, das stimmt. Schauen wir mal, wie das weitergeht, ne? Tanja, ich bin am fünften Tag hier von meinem Trainingslager. Ich hoffe, es war trotzdem noch einigermaßen okay, mit mir zu sprechen. Ich bin gerade mental auch ein bisschen durch, muss ich sagen.
Weil ich hatte gestern 24-Stunden-Dienst und ich habe die ersten 14 Stunden mit 15 Minuten Pause durchgearbeitet. Ich laufe heute auch nicht auf allen Kesseln. Also.
Deswegen hoffen wir, dass es für euch Zuhörerinnen und Zuhörer wie immer eine schöne Folge war und wir euch ein bisschen den Tag versüßen konnten. Tanja will jetzt noch schwimmen. Ich muss auch noch was drehen jetzt gleich, deswegen würde ich mal sagen, wir beenden die Folge so langsam, außer Tanja, du hast noch irgendwelche super krassen Themen auf deinem Zettel, die ich komplett vergessen habe.
Nee, wir haben alle auf meinem Zettel aufgeschriebenen Themen abgehakt. Ich mache jetzt eine Picknickbestellung für morgen.
Mach das. Dann mach du dir ein Picknick und ich mache mir einen Pitcock.
Ah, über den haben wir nicht gesprochen, stimmt.
Fuck, das Thema aber vergessen.
Ja, aber da, ganz ehrlich, da sind wir late to the party. Wir sind ja fast, also wir sind ja auch schon bei Remco schon sehr late to the party. Zu Pitcock müssen wir jetzt auch nichts mehr sagen.
Außer die Geschichte mit seinem Vater, wie der Name zustande gekommen ist. Oh, die kennen die wenigsten.
Die kennen nur wirklich. Rick, es war mal wieder schön.
Parallelwelten-HörerInnen. Nee, aber einmal ganz kurze Einschätzung von mir. Also ich weiß ja nicht, was da intern gelaufen ist. Da müssten wir vielleicht mal Dirk Tenner anrufen, dass er so ein paar Internas ausplaudert vom Team Ineos. Aber das war ja schon an sich strange, dass erst Stress, dann wird gesagt, nee, alles wieder gut, jetzt Veränderungen super. Und dann so zu einem ganz komischen Zeitpunkt, wo eigentlich alle Teams schon im Trainingslager sind, Pitcock verlässt doch das Team. Und dann auch jetzt so diese kuriose Situation, dass er Pinarello und Scott gleichzeitig fährt.
Mhm.
Also zwei Radmarken in demselben Jahr. Und also ich frage mich auch mal so rein sportlich gesehen, also nächstes Jahr, die werden jetzt sicherlich dadurch durch seine Verpflichtung zum noch besseren und Rennen eingeladen, aber der wird ja keine Grand Tour da fahren.
Ja, also
er wird keine Grand Tour fahren mit dem Team. Er wird vielleicht im besten Falle zu den Ardennen-Klassikern eingeladen und da hat er dann kein Team, das ihn supporten kann im Finale. Also den Wechsel verstehe ich noch nicht so ganz.
Nee, vor allem, weil er eigentlich jetzt so ein bisschen, würde ich behaupten, an dem Punkt seiner Karriere ist, wo vielleicht der Fokus eher in Richtung Straße shiftet, jetzt mit dem Nach-Olympia-Jahr, wo man einfach auch hätte sagen können, okay, mal gucken, was geht, mal gucken, was mehr in Richtung GC geht. Und damit ist es jetzt halt wirklich ein krasser Rückschritt.
Ja, und was lässt an sich ja auch tief blicken, ich glaube, Ineos war jetzt froh, ihn loszuwerden, weil er sehr, sehr viel Geld verdient dort und noch einen langfristigen Vertrag hatte. Q365 braucht halt einen Fahrer wie ihn, um irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu haben und überhaupt mal einen Starfahrer zu haben. Aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass alle anderen Teams, also wahrscheinlich werden sich ja viele Teamchefs gedacht haben, oh, ein Pitcock ist auf dem Markt, das lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Aber, also ich weiß nicht, was Tom aufruft finanziell, aber es scheint ja niemand dann daran interessiert gewesen zu sein. Oder vielleicht liegt es ja auch irgendwie so an dem, man bekommt ja in der Netflix-Doku so ein bisschen auch beim Image noch mit, dass er eher ein Einzelgänger ist und nicht gerade ein Teamsportler. Und also es ist echt interessant, die Causa Pitcock. Bin ich mal gespannt, wie der Wechsel hinhaut und auch in der Zukunft, wo es da hingeht.
Ja, ich glaube, er auch.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, das fühlt sich ja eher nach so ein bisschen nach Notnagel an, als nach so richtig geplantem Coup.
Richtig, ja, hundertprozentig. Also, weißt du, das meine ich so, also da hätte ich ja eher gesagt, lass uns mal kurz überlegen. Was? Nee, ja, Bora, vielleicht regen Red Bull auch.
Ja, genau.
Genau. Aber das ist ja schon mal auch, das lässt ja auch tief blicken, dass ein Red Bull-Sportler, der von Red Bull Purcell gesprennet ist, dann nicht zu Red Bull Bora ins Grohe geht. Und also ich wollte gerade mal überlegen, welches Team mir so auf Anhieb einfällt, aber jetzt mal als Beispiel EF Education First.
Mhm.
Dann hätte ich doch gesagt, okay, ich verdiene halt keine 4,7 Millionen mehr bei Ineos, sondern ich verdiene vielleicht nur noch 1,5, aber nur noch ein Drittel, aber kann bei einem geilen Team GC-Kapitän sein und dann im besten Falle halt in 2 Jahren wieder sehr viel Geld verdienen, wenn ich halt auch die sportliche Leistung gebracht habe für das Geld.
Ja, ich glaube, so. Der hat aber auch finanziell ein bisschen Stress, glaube ich.
Glaubst du?
Der lebt auf großem Fuße. Und
okay, das weiß ich nicht.
Ich glaube, dann ist es halt auch irgendwie nicht so leicht zu sagen, ich verzichte dann mal auf ein paar Millionen im Jahr, wenn die Ausgaben da sind.
Okay, also haben wir dann noch das Thema nochmal so ein bisschen besprochen. Und dann bist du jetzt entlassen zum Schwimmen. Vielen Dank für deine Zeit, meine Liebe.
Dito, und ich wünsche dir noch viel Spaß in der Sonne. Grüß mir meine alten Teamkolleginnen und Beth auf jeden Fall. Ronny natürlich auch gerne. Und vor allem Jochen.
Ronny hat übrigens die Prognose abgegeben, dass du auf kurz oder lang wieder im Sport landen wirst, als Teamärztin.
Hat er gesagt?
Ja, hat er gesagt.
Ja, weil wir seit 2022, als ich noch im Sport war, darüber gesprochen haben, wann ich als Teamärztin komme.
Ja, aber wäre das nicht was für dich? Das wäre doch voll der geile Job.
Ja, jetzt erstmal Facharzt und dann sehen wir weiter. Da gibt es vielleicht auch bald mal News. Mal gucken.
Oh, das wäre geil. Da würde ich mich freuen. Das wäre echt witzig. Wenn du Teamärztin machst, mache ich Nachwuchstrainer.
Ich dachte BDR-Präsident. Jetzt wird langsam undurchsichtig.
Ja, kann ich alles machen. Das ist ja ein Ehrenamt.
Ja, stimmt.
Ey, das wäre geil, dann könnten wir dann, das wäre witzig, dann hätten wir auch, dann wäre wieder Parallelwelten, jetzt gerade immer so zwei Ex-Dullis und dann wären wir wieder so
mittendrin. Einfach
so wie, mittendrin wieder. Dann wären wir wieder mittendrin mit dem Podcast.
Ja. Dann können wir einfach immer so gemeinsam zu Rennen fahren und während der Fahrt Podcast aufnehmen.
Boah, ey, das wäre
so
ein Traum.
Wenn wir so 9 Stunden nach Portugal fahren. Ja. Bis Portugal reichen 9 Stunden von Köln.
Okay, tschüssi.
Tschüss, danke fürs Zuhören.